Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. Und um zwei Bücher geht es heute, die bereits vor ihrem Erscheinen für mediales Aufsehen gesorgt haben. Ein Roman dieser Sendung ist ausnahmsweise noch nicht einmal im Handel. Jasmin Schreibers Debüt Mariannengraben kann das gewöhnliche Lesepublikum erst in einer Woche aufschlagen. Trotzdem diskutieren und empfehlen es bereits zahlreiche NutzerInnen auf Twitter und Instagram, wie genau diese Marketingmaschinerie jenseits der etablierten Literaturkritik funktioniert. Darum geht es im zweiten Teil der Sendung. Denn zunächst zum neuen Buch von Peter Handke. Nach den heftigen Debatten um die Verleihung des Literaturnobelpreises an den österreichischen Autor wurde auch seine neue Veröffentlichung mit Spannung erwartet, zumal der schmale Band einen skandalverdächtigen Titel trägt: Das zweite Schwert. Einer Stelle im Lukasevangelium ist dieser Ausdruck entlehnt. Nach dem Abendmahl legt Jesus seinen Jüngern darin nahe, ihren Mantel zu verkaufen und dafür ein Schwert zu erwerben. Ruft also auch Handkes zweites Schwert zur Militanz auf, zur Rache, die ein zentrales Motiv dieses Buches darstellt? Helmut Böttiger weiß mehr.
Ist Peter Handke jetzt wieder für einen Skandal gut? Schlägt man sein neues Buch mit solch einer Erwartungshaltung auf, scheint man gleich mit dem ersten Satz fündig zu werden.
Das ist also das Gesicht eines Rächers, sagte ich zu mir, als ich mich an dem bewussten Morgen, bevor ich mich auf den Weg machte, im Spiegel ansah.
Es geht also um Rache. Und wie es dem Klischee entspricht, drehte sich die journalistische Maschinerie sofort auf Hochtouren. Nimmt Handke jetzt Rache an seinen Kritikern? Diese Lesart wird schon dadurch ad absurdum geführt, dass Handke seinen Text im April und Mai 2019 verfasst hat, wie er am Schluss anmerkt. Zu einem Zeitpunkt, als er von der Nobelpreisverleihung noch überhaupt nichts ahnen konnte. Der Untertitel verheißt eine Mai-Geschichte und sie ist erkennbar in einem Zug geschrieben und in sich geschlossen. Es ist unwahrscheinlich, dass Handke nach dem Oktober 2019 noch irgendetwas Aktualitätsheischendes hinzugefügt haben könnte. Man muss diese Mai-Geschichte als Mai-Geschichte ernst nehmen. Aber welche Rolle spielt dabei die Rache? Warum sie erfolgen soll, wird lange nicht erklärt. Stattdessen befinden wir uns im Handkelesern längst vertrauten Ambiente der Wälder- und Hügellandschaft um Versailles, deren Bahnhofsvorplätze und Bars detailliert ausgeleuchtet werden. Allerdings nicht in einem realistischen Sinn, sondern wie auf einer Theaterbühne, auf der die Figuren als Zeichen immer auch auf etwas anderes zu verweisen scheinen. Wegen einiger Ferientage ist alles leerer als sonst, aber es gibt noch die alte Briefträgerin, die aus der Provinz in das Pariser Becken beordert worden war. Sie ist es nämlich gewohnt, mit dem Fahrrad zu fahren, und die vermeintlichen Ebenen in der Ile-de-France haben oft kurze, unerwartet steile Anstiege. Nicht nur an dieser Stelle befindet man sich plötzlich in einer Erzählung, die von einer Handlung wegführt, und in der es um bildhafte Geschichten geht, um einen flirrenden Bereich der Fantasie, der aber auch unvermittelt mit kurzen Einsprengseln aus der vermeintlichen Realpolitik durchkreuzt werden kann. Es wäre völlig verfehlt, anhand des Geschehens eine Inhaltsangabe dieser Mai-Geschichte anzufertigen. Das Wesentliche bliebe dabei außer Acht. Man kommt ihrem Kern wohl am nächsten, wenn man sich zentrale Orte vergegenwärtigt, die Handke auch hier wieder beschreibt. Das ehemalige Hotel des Voyageurs etwa oder die Bar der drei Bahnhöfe. Im Hotel sind jetzt Gestrandete, sozial Ausgegrenzte untergebracht. Sie sitzen meistens auf den Stufen vor der Glastür. In Handkes Perspektive werden sie zu mythischen Figuren, die zeitlos sind und literarische Räume bevölkern.
Und im nächsten Moment fand ich mich zwischen den verbliebenen paar Ureinwohnern der Herberge auf einer der wie eigens für mich freigehaltenen Stufe sitzen, weder der untersten noch der obersten. Sie hatten mich mit unverständlichen Lauten, aber unnötig, die zu verstehen, dafür weit ausholenden Gesten eingeladen. Und zugleich hatte ich mich von selber zu ihnen gesellt. Eine Weinflasche, die ihnen allen gemeinsame, wurde mir, nein, nicht unter die Nase gesteckt, sondern vorgehalten, und einmal ohne mein ewiges Zögern schon trank ich. Der Wein, es blieb bei einem Schluck, trank sich wie vielleicht gleich welcher Wein am Morgen. Doch was mir bis zum heutigen Tag geblieben ist, das ist der Nachgeschmack des Zigarettenrauchs, den ich aus dem Flaschenhals mitschluckte. Nicht zu vergleichen mit der Madeleine aus der verlorenen und wiedergewonnenen Zeit des Monsieur Marcel Proust. Und trotzdem ein Ding, ja, Ding von Dauer, dessen ich froh war und bin. War da nicht einmal ein Lied, in dem jemand, wer nur, sang, »Life is a very strange and there is no time«? Falsch, »Life is very short«, sang John Lennon. Aber hier soll ein »Strange« stehen.
Es wird geradezu übermütig, wie Handke hier mit literarischen Anspielungen jongliert, aber auch mit seinen privaten Mythen und seiner Lust, Figuren auf eine Bühne zu stellen und imaginär werden zu lassen. In solchen Gefilden ist auch die Geschichte zu Hause, in der sein Ich-Erzähler Rache nehmen will. Die Rache ist ein uraltes Motiv, sie ist ein tragendes Element in den Epen von Homer und es ist mehr als ein bloßer Fingerzeig, dass der Name dieses antiken Dichters an etlichen Stellen dieser Mai-Geschichte angerufen wird. Homer liefert ein Passepartout, mit dem sie gelesen werden kann. Auf einem Kinderspielplatz in der Nähe des Bahnhofs zum Beispiel kommt dem Protagonisten einmal der Ausdruck »die fernschaukelnden Kinder« in den Sinn. Und dazu assoziiert er Homer, weil das Adjektiv in diesem Ausdruck wie eines des ersten deutschen Homer-Übersetzers Johann Heinrich Voss klingt. Der Ich-Erzähler denkt aber weder an die Ilias noch an die Odyssee, sondern an ein drittes Epos, das, wie er sagt, es nie gegeben hatte und niemals geben würde. Und irgendwann, mitten in den Schilderungen grüner Maibäume, gibt es beiläufig eine Erklärung für die Rache, die der Erzähler im Sinn hat. Eine Journalistin habe nämlich seine Mutter denunziert. Sie hätte den Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland jubelnd begrüßt. Der Erzähler macht sich auf den Weg zu dieser Zeitungsschreiberin, die auf der anderen Seite des Pariser Beckens wohnt, und er beschreibt detailliert, wie die vielen unterschiedlichen Leute aussehen, die da unterwegs sind. Man sollte die hier angesprochene Mutter keineswegs mit der realen Mutter des Autors verwechseln, genauso wenig, wie man diesen Ich-Erzähler mit dem Autor gleichsetzen sollte. Er ist eine Spielfigur, die Handke probehalber mit Attributen seines eigenen Lebens ausstattet, mit der er frühere Werke und Motive zitiert, mit der er aber auch alles von einer direkten autobiografischen Lesbarkeit wieder wegrückt und romantische Versuchsanordnungen erstellt. Dass Journalisten denunziatorisch agieren, ist allerdings eines jener Versatzstücke, die Handke immer wieder zur Anfeuerung seines Schreibprozesses benötigt. Bereits 1968 veröffentlichte er einen polemischen Aufsatz mit dem Titel »Marcel Reich-Ranicki und die Natürlichkeit«. Der Rachefeldzug gegen die Journalistin in der Neuen Mai-Geschichte bildet nur den Vorwand für eine vollkommen andere Erzählung. Sie läuft die ganze Zeit mit und diese Anlage wird poetologisch schon am Anfang sichtbar.
Die Tatsachen konnten der Illusion nichts anhaben. Die Einbildung war dauerhaft, nahm mit der Zeit an Räumlichkeit, Stofflichkeit, Farbigkeit, an Rhythmik noch zu. Ob wirklich oder nicht, sie wirkte.
Dieses romantische Programm wird in der Mai-Geschichte konsequent verfolgt, nimmt dabei aber verblüffende Wendungen. Auf ihrem Weg in die Nähe der verleumderischen Journalistin gerät die Hauptfigur in neue Welten. Sie haben etwas Entrücktes, obwohl sie eindeutig der vorgefundenen Wirklichkeit verhaftet bleiben. Die Art, wie der Ich-Erzähler wahrnimmt, bringt das Gesehene ins Leuchten und Schillern und gegen Ende findet er sich in Port-Royal de Champs wieder, einem Klostergelände, in das sich der frühneuzeitliche Gelehrte Blaise Pascal zurückgezogen und theologische Grundfragen zu stellen begonnen hatte. Kreuzzüge werden beschworen und die Suche Parzivals. Dazu gehört auch, dass sich der Ich-Erzähler an einem Mai-Ritterling freut, einem der Jahreszeit entsprechenden Pilz, und sich in dessen Gefolge als ein Ritter im Mai fühlt. Das sind alles ernste, aber auch lustvolle Spiele, die mit der Reise in einem Ersatzbus des öffentlichen Nahverkehrs ins Surreale, zur Gaststätte der Endstation, führen. Hier sieht der Held auf dem Fernsehbildschirm in einer Talkshow plötzlich wieder jene Journalistin, an der er sich rächen wollte. Aber sie ist nicht mehr wichtig.
Sie, Die Übeltäterin, sie und ihresgleichen gehörten nicht in die Geschichte, weder in diese noch in sonst eine. Es war darin kein Platz für sie, und das war meine Rache. Und das genügte als Rache. Das war und ist Rache genug. Wird genug an Rache gewesen sein. Amen. Nicht das Schwert aus Stahl, sondern das andere, das zweite.
Der kriegerisch anmutende Titel »Das zweite Schwert« geht auf diese Weise ganz und gar in der Literatur auf. Und Handkes Epos schließt sich wie traumwandlerisch an die Epen Homers an. Auf so etwas war man zu Beginn der Erzählung zwar nicht gefasst, aber dennoch geht es hier keineswegs in erster Linie um eine Entwicklung, um einen Anfang oder um ein Ende. Mit dem Hallraum der antiken Epen ist für Handke die Grenze zwischen Erzählen und Religion aufgehoben. Das ist nicht als eine theologische Überzeugung zu werten, sondern als Ausdruck dessen, dass die Literatur alles umfasst. Sie ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich, doch sie spielt dabei immer auch Theater, jenseits aller Ideologien, Rollenzuweisungen und jenseits aller vordergründigen Moral.
Helmut Böttiger über Peter Handke, Das zweite Schwert. Eine Mai-Geschichte, Surkamp Verlag Berlin, 160 Seiten, 20 Euro. Peter Handke hat kein Social-Media-Profil, mehr noch, er habe in seinem ganzen Leben noch nie vor einem Computer gesessen. Das behauptet der Nobelpreisträger zumindest in einem Filmporträt, das Corinna Belz im Jahr 2016 über ihn gedreht hat. Ganz anders verhält es sich da mit der Autorin und studierten Biologin Jasmin Schreiber. Sie ist auf mehreren sozialen Internetplattformen aktiv. Literaturaffinen NutzerInnen dürfte Schreiber auf Twitter und Instagram etwa bekannt sein unter ihrem Pseudonym La Vie Vagabonde. Jasmin Schreiber arbeitet außerdem ehrenamtlich als Sterbebegleiterin. Davon handelt auch ihr Blog Sterben üben, für das sie als Bloggerin des Jahres 2018 ausgezeichnet wurde. Und Schreibers erster Roman hat nun ein ganz ähnliches Thema. Mariannengraben handelt von Tod, Trauer und von Depressionen. In einer Woche, am 28. Februar 2020, wird das Romandebüt erscheinen. Doch bereits heute ist das Buch im Gespräch, vor allem in den sozialen Medien. Jan Drees hat Mariannengraben vorab gelesen, aber keine Rezension geschrieben, sondern stattdessen den Eichborn-Verleger Dominik Pleimling gefragt, wie Instagram, Facebook und Twitter das literarische Feld heute beeinflussen.
Paula ist depressiv und sinnbildlich hinabgesunken zum Grund des Mariannengrabens, 11.000 Meter unter der Meeresoberfläche. Tiefer geht es nicht.
An meinem Kühlschrank hängt ein kleiner Graf, ein Ausdruck vom 23.09.2016, auf dem man sieht, wie mein Herz von 74 Schlägen pro Minute auf 156 Schläge beschleunigte. Wie die Herzrate dann noch auf 172 kletterte und sich dort eine Weile stabilisierte und nicht mehr sank, minutenlang, als Mama mich aus eurem Urlaub auf Mallorca angerufen hat. Ich dachte, dass das wieder einer ihrer berüchtigten, versehentlichen Hosentaschenanrufe sei. Und dann sagte sie, der Tim ist tot. An meinem Kühlschrank hängt bis heute ein Graf, auf dem man sieht, wie ein menschliches Herz zerbricht.
So sieht der Einbruch der Traurigkeit in Zeiten von Smartwatches und jenen Fitness-Apps aus, die unsere Körperfunktionen in Echtzeit überwachen. Die 1988 geborene Jasmin Schreiber berichtet in ihrem Debütroman Mariannengraben, Plot- und Dialoggetrieben vom langsamen Auftauchen aus der Niedergeschlagenheit, von zunächst vergeblich wirkenden Therapiesitzungen und vom steinigen Weg aus der Dunkelheit zurück ans Licht. Das klingt deprimierend, ist aber bereits vorm offiziellen Erscheinungstermin erfolgreich. Dominik Pleimling, Programmleiter des zum Kölner Lübbe-Konzerns gehörenden Eichborn Verlags, sagt im Deutschlandfunk-Gespräch:
Ja, bei Mariannengraben ist es so, dass wir zwei Wochen vor Erscheinen schon die zweite Auflage in Auftrag gegeben haben. Wir hatten bei der ersten Auflage mutig 10.000 Exemplare durchgedruckt und die sind jetzt alle restlos vorgemerkt. Wir hatten außerdem eine Auftaktveranstaltung mit Jasmin in Berlin. Da waren auch innerhalb kürzester Zeit alle 270 Tickets verkauft. Das übertrifft alle unsere Erwartungen bis jetzt.
Wer nach einer Begründung für den wahrscheinlichen Erfolg sucht, der muss sich ins Internet begeben und wird eben dort sehen, dass Marianngraben beispielhaft stehen kann für eine spezifische Art, öffentlich über Bücher zu sprechen. Auf der Verlagshomepage und in zahlreichen Social Reading Portalen stehen seit Wochen erste Rezensionen einer sogenannten Leserjury. Marianngraben ist im Gespräch, bevor irgendeine Feuilletonkritik geschrieben oder das erste Exemplar beim Endkunden gelandet ist. Unter anderem deshalb, weil Jasmin Schreiber einen Internet-Fankreis hat, der gezielt angesprochen wird.
Natürlich spielt es bei der Vermarktung eine große Rolle. Man merkt es jetzt sehr stark mit der Veranstaltung und mit den ersten Resonanzen, dass sie da wirklich sehr gut vernetzt ist, dass sie da viele treue Fans hat, die auf das Buch warten.
Ein Buch, wohlgemerkt, das von einer Debütautorin geschrieben wurde. Auf einen neuen Roman wartende Fans vermutete man noch vor 10 Jahren bei Stephen King oder Margaret Atwood. Die Sperrfrist für Rezensionen endet bei Marianngraben am 28. Februar. Doch bereits jetzt posten Jasmin Schreiber und ihre Anhängerinnen Fotos, Videoschnipsel, Kurzrezensionen und quadratische Kacheln mit Buchzitaten, sogenannte Share-Memes.
Ich habe lange nicht mehr eine so berührende Mischung aus Freude, Humor und Trauer gelesen,
schreibt Instagram-Nutzerin Jule Maus 94 am 10. Februar dieses Jahres.
Sehr beeindruckt, wie viel Trauer, Sehnsucht, Verlust und Leben doch in ein Buch passen kann.
Wundert sich wiederum Miss Mandrake auf dem gleichen Portal. Sie hat ihre Besprechung bereits mit dem Hinweis Werbung, Rezensionsexemplar versehen. An anderer Stelle wird vom Lektüreabbruch berichtet, weil es einer Leserin nicht gelang, Distanz zur Geschichte zu finden.
Also Jasmin Schreiber hat sich auch dadurch eine starke Präsenz im Netz erarbeitet, dass sie vielfältige Themen bespielt. Sie ist studierte Biologin, schreibt über Natur, Tiere etc., lebt auch in einer crazy Wohnung mit sehr vielen Tieren. Sie schreibt über Depressionen, über Angststörungen, ADHS, Themen, denen sie auch konfrontiert ist, natürlich persönlich.
Das sagt Eichborn-Verleger Dominik Pleimling. Jasmin Schreibers Debüt, vom Verlag ab 16 Jahren empfohlen, kommt ohne Feuilletonkritik aus, ohne Zeitschriftenartikel, ohne klassisches Marketing. Interessant ist, in welcher Weise eine Followerschaft in Graswurzelmanier die Kommunikation über ein ästhetisches Produkt beeinflusst. Mit tatkräftiger Unterstützung des Verlags, denn die vorhin genannte Lesejury ist ein Social Reading Portal des Lübbe-Konzerns und damit ein Äquivalent zu vorablesen.de, verantwortet von der Firma Readers First, einer 100%igen Tochter des Berliner Ullstein Verlags, ebenso vergleichbar mit lovelybooks.de, das zum Holzbrink-Konzern gehört, wie beispielsweise die Verlage Rowohlt S. Fischer und Drömer Knauer. Wer sich in diesen Portalen anmeldet, bekommt, wie Literaturkritikerinnen auch, die Bücher vor Erscheinen zugeschickt und es ist gestattet, vor Ablauf der Sperrfrist Bewertungen abzugeben. Somit entsteht, Gott sei's geklagt, eine neue Herausforderung für die klassische Literaturkritik, die ihre Reichweite mehr und mehr teilen muss mit anderen Akteuren. Das ebenso wie Eichborn zu Lübbe gehörende Imprint Lux verzichtet bereits komplett auf Pressearbeit. Interessant wird zu beobachten sein, wie es weitergeht mit Marianngraben und der Kritik. In einer Woche erscheinen möglicherweise die ersten Rezensionen. Bei der Zielgruppe ist das Buch Anfang Februar gelandet. Dort kümmert man sich am 28. Februar vermutlich längst um jene Romane, die nach der Leipziger Frühjahrsbuchmesse erscheinen werden. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.
Jan Drees über Jasmin Schreiber, Marianngraben. In einer Woche erscheint der Roman im Eichborn Verlag Köln. 250 Seiten, 20 Euro. Die Klage gehört in der Literaturkritik fast schon zum Geschäft. Schutzräume müssen für sie noch nicht errichtet werden, anders als für wandernde Wildtiere. Das Sterben von Walen, Zugvögeln und Gnus vollzieht sich derzeit in einem beispiellosen Tempo. Neue Erkenntnisse darüber, wie man sie besser schützen könnte, gleich bei Forschung aktuell nach den Nachrichten. Nachhören können Sie die Beiträge dieser Sendung wie immer in der DLF Audiothek App, kostenlos herunterzuladen in allen gängigen App Stores. Für den Büchermarkt war es das für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam C.